Wer von euch kennt den Spruch, Wissen ist Macht? Genau, ich auch. Ich habe das auch schon erlebt, dass Leute ihr Wissen als Macht eingesetzt haben. Das Gute ist, Wissen ist nicht automatisch Macht. Also wenn ich Wissen habe, habe ich nicht automatisch auch Macht. Die Macht habe ich erst, wenn ich das Wissen als Mittel zur Macht einsetze. Und dann geht es meistens nach hinten los, weil Wissen aus biblischer Sicht in erster Linie verantwortlich macht, aber nicht gleich und eigentlich gar nicht Macht verleiht. Das ist das Thema heute, der rote Faden durch den Text. Wissen als Verantwortung, nicht als Macht. Wissen als Verantwortung, nicht als Macht. Text ist Markus 4, die Verse 21 bis 25. Markus 4, 21 bis 25. Wissen als Verantwortung, nicht als Macht. Es sind nur 4 Verse heute der Text. Da steckt aber enorm viel drin und da wird recht herausfordernd sein, also zur Vorwarnung. Jesus ist manchmal herausfordernd, heute gibt es eine recht herausfordernde Botschaft. Wissen als Verantwortung, nicht als Macht. Der Text beginnt, da heißt es, weiter sagte Jesus zu ihnen, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen. Macht man das? Nö, genau. Das sagt Jesus dann auch, nein, man stellt sie auf den Lampenständer. Erster Vers. Also Jesus beginnt mit einer rhetorischen Frage, ist vollkommen klar, die Antwort lautet nein, niemand wird ja sagen, den er hier fragt. Und das ist auch der Grund. Er möchte dieses natürliche Prinzip aufzeigen, wenn ich hier Lampe habe, gemeint ist eine Öllampe, die stand auf so einem Ständer, dann stelle ich die nicht irgendwo drunter oder unter einen Topf, wörtlich unter einen Scheffel oder Gefäß. Scheffel ist so ein Maß, um Korn zu messen, sondern da kann ich sie auslassen, kann ich mir das Lampenöl sparen. Sie muss leuchten. Und das ist Allgemeingut. Jesus möchte die Leute einfach nochmal darauf hinweisen, mit einer Frage, da muss man ja so mitdenken. So wie ihr jetzt hoffentlich auch mitdenken musstet. Wahrscheinlich musst ihr dann nicht lang überlegen. Oder macht das jemand zu Hause bei euch? Das ist, macht man nicht. Und das nimmt er dann mit in den nächsten Vers, Vers 22. Dieses Prinzip, was Allgemeingut ist, sieht er dann auch in Vers 22 in Bezug auf seine Botschaft. Seine Botschaft ist der Textzusammenhang. Vor unserem Text geht es um die Botschaft, dass die verbreitet wird, wie ein Sämann sät. Nach unserem Text geht es wieder um seine Botschaft, dass die verbreitet wird, wie ein Sämann sät. Und jetzt sagt er, eine Lampe, die muss leuchten, man muss die nicht verstecken, darf sie nicht verstecken. Und dann Vers 22, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er. Jesus sagt, die Lampe muss leuchten. Genauso wird alles, was ich mitteile, meine Botschaft, allgemein bekannt werden. Sie muss allgemein bekannt werden. Sie darf nicht verborgen bleiben. Das wäre sonst vollkommen widersinnig, wie wenn ich eine Lampe unter einen Topf oder sonst wohin stelle. Es wäre pure Verschwendung. Sie muss bekannt gemacht werden. Das ist der erste Zusammenhang. Wir hatten ja letztes Mal das Gleichnis, wo Jesus vom Sämann schreibt. Dann ist hier gleichzeitig noch eine zweite Botschaft drin. Die lautet, dass tatsächlich eben alles, was jetzt in unserer Welt noch verborgen ist, im Halbdunkeln und im Dunkeln abläuft, irgendwann ans Licht kommen wird. Alles wird offenbar werden und klar werden. Alles. Hier ist die Frage, willst du das? Da ist gut. Es geht um den Gott, der von Anfang an alles gesehen hat, alles gehört, auch jeden Gedanken. Er sagt, alles wird offenbar werden. Meine Botschaft soll offenbar werden und alles andere soll offenbar werden. Und meine Botschaft hilft dazu, dass wenn vor Gott alles offenbar wird, wir dann gerettet sind. Das ist der Zusammenhang vom Text vorher. Und darum die Ermahnung hier in Vers 23, wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann soll er jetzt hören. Denn jetzt geht es um alles. Wissen als Verantwortung, nicht als Macht. Hier geht es jetzt um das Wissen, dass alles einmal offenbar werden wird. Und darum muss seine Botschaft offenbar werden, damit wir nicht auf dem linken Fuß vor Gott stehen und böse überrascht sind. Wer hat letztlich in den Nachrichten gehört von dieser Tragödie mit dem Fährschiff Estonia? Habt ihr das mitbekommen? Ist ja lange her, war 1994, da ist die ja gesunken und hat über 852 Menschen mit in den Tod genommen. Letzte Woche, die Woche kam es nochmal in den Nachrichten, hat mich ziemlich mitgenommen, so berührt, muss ich sagen. Da kamen auch später Angehörige mal zu Wort und die können nicht abschließen, weil noch völlig unklar ist, wie was eigentlich geschehen ist. Es fehlt Klarheit. Auch manche Dinge sind im Hintergrund gelaufen, die sind echt ein bisschen merkwürdig. Und man hat den Eindruck, dass letztliche Klarheit vielleicht gar nicht von allen gewollt ist. Denn wenn in Bezug auf solche Ereignisse, solche furchtbaren Ereignisse, Klarheit entsteht, ist auch meistens immer klar, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Und diese Klarheit will man dann nicht immer. Und es ist dann für uns Menschen sogar bei so einer Katastrophe offenbar nicht möglich, dass Klarheit entsteht, wo über 800 Menschen ums Leben gekommen sind. Vor einiger Zeit wurde ja mal ein Flieger abgeschossen über die Ukraine. Habt ihr auch mitgekriegt, ist ja lange her. Bis heute ist völlig unklar, was da eigentlich passiert ist. Das führt nicht gerade zum Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen, Dinge zu klären und Klarheit zu schaffen. Ganz oft in unserer Welt kommt es dazu nicht. Wie viele Verbrechen sind geschehen? Wie viele Menschen sind irgendwo verscharrt? Bis heute wurde niemand zur Verantwortung gezogen. Man fragt sich manchmal, hat Recht und Wahrheit wirklich das letzte Wort? Ist eine gute Frage. Und hier in unserem Text erfahren wir, ja, das haben sie. Weil Gott selber für letztgültige Klarheit sorgen wird. Endgültig und ohne Kompromisse. Das ist die Botschaft. Und darum kam Jesus in unsere Welt und brachte die Rettungsbotschaft, weil dann auch Klarheit über uns kommen wird. Und wir dann durch Jesus vor Gott bestehen können. Das kommt an vielen Stellen in der Bibel raus. Hier sehr, sehr stark in der Offenbarung. Den Text möchte ich mal mit euch lesen. Da heißt es, dann sah ich einen großen weißen Thron und der darauf sitzt. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus. Und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Ihr merkt, eine recht herausfordernde Botschaft heute. Letztgültige Klarheit wird kommen. Auch das Meer wird die Toten herausgeben. Estonia und alles. Und dann sind die Verantwortlichkeiten sichtbar. Klarheit, Wahrheit, Ungerechtigkeit werden siegen. Wir sprechen das ja auch im evangelischen Glaubensbekenntnis. Ne? Kennt ihr hoffentlich. Wir sagen dort, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Erste Botschaft für uns heute, das ist das Wissen, das uns dann später in die Verantwortung nimmt. Das Wissen, letztgültige Klarheit kommt. Was macht das jetzt mit dir? Freust du dich, dass am Schluss Wahrheit und Gerechtigkeit siegen? oder sagst du, nee, also willst du nicht, dass Wahrheit und Gerechtigkeit am Schluss siegen? Was ist dein Empfinden bei diesen Dingen? Spürt ihr diese Zwiegespaltenheit in euch? Das ist genau die Problematik. Wir brauchen als Menschen letztgültige Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich möchte, dass Wahrheit, Recht, Gerechtigkeit am Schluss siegen. Sonst hätte ich mit meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden, mit dieser Welt, ein Riesenproblem. Ich würde verzweifeln. Ich möchte diese letztgültige Klarheit. Ich will, dass geklärt ist, wenn da Leute irgendwo verscharrt wurden und niemand wurde je zur Rechenschaft gezogen. Denn wir Menschen sind dazu offenbar nicht in allen Bereichen fähig. Das zeigt sich ja ständig. Wir haben die Sehnsucht nach dieser letztgültigen Klarheit. Deswegen haben wir Kriegsverbrechertribunal, Gerichtshof für Menschenrechte. Also wir haben die Sehnsucht, wir brauchen eine Instanz, vor der endgültig alle gleich sind. Aber es gelingt in dieser Welt uns Menschen nicht. Aber es wird gelingen. Christus selbst wird dafür sorgen. Aber, ne, da schwingt dann so mit, was ist denn mit mir selber? Das ist die Problematik. Und da merke ich immer, wie Leute zwiegespalten sind. Die sagen, doch, das wird und das muss, aber nee, ja, so dann doch nicht. Ja, aber wie denn dann? Das ist die Frage. Also der Text hat mich bei der Vorbereitung sehr auch innerlich mal wieder umgewühlt, wo ich mich selber fragen musste, willst du das? Man wird mal wieder so auf den Prüfstand gestellt. Das wird ja auch gut beschrieben, diese Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit Gottes. Heißt es hier im Petrusbrief, ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Wir sagen ja, Vater unser im Himmel. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Okay. Wenn ich aber in Gottes Gebote sehe, merke ich, ich komme damit gar nicht zurecht. Also das klappt bei mir nicht, ein Leben zu führen, mit dem ich vor ihm bestehen kann. Das nächste Problem. Wie gehen wir also damit um, dass diese endgültige Gerechtigkeit kommen wird? Ohne dass sie uns selber zum Verhängnis wird. Die Lösung ist Jesus. Darum kam er in diese Welt. Weil er weiß, letztgültige Gerechtigkeit wird kommen und er weiß, im Prinzip kann dort niemand bestehen. Darum wurde er Mensch, einer von uns. Es wird schön beschrieben im Johannesevangelium, da heißt es, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen, das unvergängliche Leben erreicht. Das ist das Ziel von Jesus. Wir denken ja immer, ja, ich stehe dann vor dem Tribunal, kann mich verteidigen. Kannst du vergessen, was soll mir Gott sagen? Deswegen muss das Ziel sein, dass wir dort nie hinkommen. Und das ist möglich durch Jesus, heißt es hier. Der Schlüssel ist, dass wir an ihn glauben, seinem Wort, seiner Botschaft glauben, sie für uns persönlich annehmen und uns jetzt schon vollkommen seiner Klarheit ausliefern, schonungslos. Und dann an dem kommenden Tag vor Gott bestehen können. Es sei denn, wir sagen, nee, letztgültige Klarheit und so brauchen wir nicht, die Zustände jetzt, dann wissen die Opfer halt nie, was geschehen ist. Natürlich sind viele Leute irgendwo verscharrt und es ist nie rausgekommen, aber macht nichts, so ist halt unsere Welt. Das kann natürlich auch eine Antwort sein, aber ich finde sie nicht befriedigend. Und sie ist nicht die Antwort Gottes. Die Antwort Gottes ist, Klarheit wird kommen. Wenn wir uns jetzt schon seiner Klarheit unterstellen, haben wir an diesem Tag nichts zu verlieren. Jesus sagt über sich selber im Markus-Evangelium, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Merkt ihr? Er kam, weil er wusste, wir sind an diesem Tag verloren. Aber er kam nicht in seiner Macht, hätte er kommen können, seine Allmacht als Gott befehlen können und dafür sorgen können, dass wir alle in der Spur laufen. Tut er nicht. Bei ihm war Wissen, nicht Macht. Seht ihr das? Sondern er kam, um zu dienen. Und hat sich selber als Lösegeld geopfert. Er ist Mensch geworden und hat als Mensch alles von uns auf sich genommen, was dazu führen könnte, dass wir vor Gott schlecht dastehen. Ein Tausch, eine Bürgschaft. Das ist das Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind. Und so haben wir natürlich gute Karten, so können wir uns freuen. Jawohl, Gerechtigkeit wird kommen, die Wahrheit wird siegen, das Gute wird triumphieren, alles wird ans Licht kommen, endgültig. Auch wenn ich jetzt gerade nicht zu meinem Recht komme und wieder dumm dastehe, ich werde zu meinem Recht kommen. Und ich habe in diesem Tag nichts zu verlieren, denn ich gehöre zu Jesus. Ich stehe in diesem anderen Buch, habt ihr gesehen vorhin, im Buch des Lebens. Da ist nichts mehr drin, was mich vor Gott verklagen könnte. Es ist gelöscht. Ich bin frei. Dann kann man mit diesem Tag gut umgehen. Hat man das durch Jesus nicht, ist gar nicht sicher, ob man letztgültige Klarheit und Wahrheit überhaupt will, wenn man nicht weiß, ob man sie ertragen kann. Und dann haben wir die Zustände, die wir gerade in unserer Welt haben. Und hier musst du dich fragen, ob du die dauerhaft bis in alle Ewigkeit möchtest. Oder ob nicht irgendwann Gerechtigkeit, Wahrheit und das Gute die Führung übernehmen sollten. Man schiebt das manchmal so gern weg, ne? Ah ja, hat er noch Langzeit. Nee, nee. Hebräerbrief sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also die Sache mit Jesus, die müssen wir schon im Hier und Jetzt klären. Das können wir nicht erst irgendwann später oder wenn wir schon gestorben sind oder sonst was. Das muss jetzt laufen, es geht um eine Beziehung. Im Hier und Jetzt sich der Klarheit zu stellen bedeutet, wenn Jesus kommt, sind wir gerettet. Es ist überhaupt, ne, wenn jemand kommt und dich retten will, dann sagst du ja nicht, oh Moment, gerade passt es mir nicht in den Kram, ne? Das würde bedeuten, du hast nicht so ganz verstanden, was jetzt überhaupt los ist. Ne? Aber so leben viele Leute. Aber wir wissen ja nicht, wenn Jesus kommt. Ne? Von dort wird er kommen. Die Bibel macht deutlich, es kann jederzeit sein. Seit er die Welt verlassen hat, kann er jederzeit wieder kommen. Und da ist die Frage, bist du vorbereitet oder erwischt er dich auf dem linken Fuß? Die Schwaben sind ja manchmal auch so ein bisschen reserviert gegenüber Hilfsangeboten und Rettung. Kennt ihr das, wo eine schwäbische Familie in den Alpen in Bergnot kommt? Kennt ihr das? Riesensturm, die sind kurz vorm Abstürzen, da kommt der Rotkreuz-Hubschrauber, will sie retten. Da sagt der Vater, mir gäbe nix. Ja, das ist so, ja. Also, ja, es ist, genau. Aber das sind wir manchmal. Jesus sagt, ich bin gekommen. Der Retter ist da an Weihnachten. Wir singen das und haben überhaupt nicht kapiert, dass wir tatsächlich gerettet werden müssen. Und sage, ja, Moment, gerade passt es mir nicht. Ich weiß nicht, ob Jesus manchmal denkt, irgendwie sind die, ne? Aber das ist halt die andere Seite. Ne? Also wir haben jetzt das Wissen. Klarheit wird kommen, das Wissen. Genau. Dann die zweite Abschnitt, da sagt Jesus nochmal, achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Das ist ja manchmal so interessant, ich habe das oft bei der Predigt und wenn dann die Leute hinterher drüber reden, dachte ich, das habe ich ja gar nicht gesagt oder wo waren die eigentlich? Ja? Also heute ist wichtig, dass wir nicht hören, was wir hören wollen, sondern hören, was ich versuche euch zu kommunizieren. Denn das ist das, was hier steht. Da gibt es natürlich immer Diskrepanz, ich bin nicht Jesus, Gott sei Dank nicht, dann könnten wir daheim bleiben. Aber versucht alles wahrzunehmen und nicht das, was euch passt, auszublenden. Es geht um eure Rettung. Das ist die Botschaft. Achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird euch das genommen, was er hat. Genau, Jesus ist hier mal wieder auf den Anhieb. Schnell, völlig klar, verständlich. Ne? Also die Verse sind so ein bisschen eine Herausforderung, auch vom Verständnis her. Die Botschaft, habe ich ja gesagt, der Zusammenhang her ist seine Botschaft, dass die ausgesät wird. Und das Wort, das hier für Maß steht, seht ihr das Wort Maß? Wörtlich steht dort übersetzt Scheffel. Ich habe hier mal eine wörtlichere Übersetzung von diesem Vers. Und er sprach zu ihnen, zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter eine Bank zu setzen? Nein. Ne? Und gerade in dem Vers, den ich vorgelesen habe, steht auch Scheffel, das ist das Wörtliche. Und Scheffel ist ein Maß, um Korn zu messen oder Saatgut zu messen. Sät von euch manchmal jemand was, so ein paar Tomaten auf dem Balkon oder so, oder auch mehr, dann misst man das ja manchmal ab, dass man das richtige Maß hat. Und das ist jetzt der Gesamtzusammenhang wieder hier von unseren Versen. Vor unserem Text, da sagt er ja, der Bauer sät das Wort. Es ist ein Saatvorgang, es geht um seine Botschaft. Und den Zusammenhang müssen wir jetzt hier in unseren Vers reinnehmen. Nach dem Maß, also dem Scheffel, mit dem ihr messt, wird euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Das heißt, wenn ihr also spärlich sät, wird ja auch so gesagt in der Bibel, werdet ihr wenig ernten. Also wenn ihr jetzt euer Wissen für euch behaltet und das nicht unter die Leute bringt, dann ist das ein Problem, denn da werden sehr wenige die Rettungsbotschaft hören. Ja? Und ihr werdet auch wenig erleben und zurückbekommen, dass Menschen die Botschaft annehmen können. Das ist der Zusammenhang von vor und nach unserem Text. Ich muss das jetzt lang und breit erklären. Jesus war länger mit den Leuten zusammen, sie kannten ihn. Aus den anderen Evangelien wird auch deutlich, dass das so gemeint ist. Markus ist hier sehr, sehr spärlich. Aber das ist der Zusammenhang. Und es wird euch noch mehr gegeben werden, weil die Leute, die die Rettungsbotschaft verstanden haben, sie dann wieder an andere weitergeben, die ja auch nicht wollen, dass man verloren geht. Wenn man in Gefahr ist, man kennt den Rettungsweg, ist man normalerweise ja nicht ruhig. Ansonsten wäre es unterlassene Hilfeleistung. Da kommt Vers 25, ist auch nochmal ein toller Vers. Ne? Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Von der Botschaft her wird das wieder logisch. Wer die Botschaft angenommen hat, dem wird zusätzlich zu dem Leben, was er hier hat, alles gegeben hat, das ewige Leben. Wer die Botschaft nicht hat, wer sie nicht annimmt, wer die Rettungsbotschaft nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hier noch hat. Er wird dieses Leben verlieren und danach seine Seele verlieren. In Timotheus fragt Paulus, was haben wir in die Welt mitgebracht? Er sagt, nichts. Was nehmen wir aus der Welt mit? Nichts. Und können wir dann nicht vor Gott bestehen, haben wir tatsächlich nichts. Das ist der Zusammenhang, die Botschaft von Jesus hier. Das ist die Verantwortung, das Wissen weiterzugeben. Wir hatten zu Hause ja so ein bisschen Landwirtschaft, habe ich schon erzählt. Wir haben manchmal auch von Hand gesät. Hat das sonst schon mal jemand noch gemacht? Ein Feld von Hand angesät. Ne? Ist ein Haufen Arbeit und so. Ne? Und mein Vater hat dann schon das Saatgut vorher abgemessen, hat gesagt, wenn wir zu viel hinschmeißen, es wäre Verschwendung, wir wollen ja noch mehr Fläche einsäen, aber er sagt, zu wenig, kommt auch nichts zurück. Und wir sind ja Schwaben, er sagt, und wir Schwabe, wir neigen dazu immer zu wenig, also machen wir immer noch eine Handvoll mehr. Ne? Wer nicht richtig sät, wird nicht richtig ernten. Das ist die Botschaft hier. Mit dem Maß, mit dem wir säen, wird uns selbst zugemessen werden. Daran entscheidet sich, ob wir erleben, dass Menschen die Botschaft hören und annehmen oder eben nicht. Die Verantwortung, das Wissen weiterzugeben. Ihr wisst alles, was unterlassene Hilfeleistung ist, ne? Strafbar. Ist es unterlassene Hilfeleistung, die Rettungsbotschaft zu kennen und zu wissen, dass die letztliche Klarheit kommt, aber sie nicht weiterzugeben? Das ist die Frage. das Wissen, letztliche Klarheit kommt, jetzt die Verantwortung, das Wissen weiterzugeben. Zweite Botschaft, die Verantwortung, das Wissen weiterzugeben. Jesus ist das sehr wichtig, er gibt am Ende vom Markus-Evangelium auch eine klare Anweisung, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also zur Taufe muss der Glaube kommen. Das gehört zusammen. Er sagt, geht und verkündigt es der gesamten Schöpfung, denn es betrifft alle. Sagt ihnen, letztliche Klarheit kommt. Aber ihr müsst darauf vorbereitet sein. Sagt es den Menschen weiter. Deswegen haben wir Missionsbefehle, haben wir Gemeinden, Kirchen und, wo es darum gehen soll. Das Problem ist, oft geht es um alles Mögliche, aber nicht mehr um diesen Kern. Ich sehe das bei mir selbst, was im Büro so alles kommt. Ich könnte den ganzen Tag mich mit irgendeinem Zeug beschäftigen. Ne? Und Predigtvorbereitung und was den Kern ist, so nebenbei noch eine halbe Stunde erledigen. Ne? Aber dann hätte ich völlig meine Zielsetzung verfehlt. Wir hätten unsere Zielsetzung als Gemeinde verfehlt. Es geht um ein Rettungsprogramm. Genau. Diese Verantwortung wird stark betont, zum Beispiel in Hesekiel. Da geht es um den Propheten Hesekiel. Dort sagt Gott zu ihm, du Mensch, ich bestelle dich zum Wächter, der die Leute von Israel vor drohender Gefahr zu warnen hat. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie ihnen weitersagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Gott hat noch nie für Gerechtigkeit gesorgt, ohne dass er vorher gesagt hat, bereitet euch vor. Er hat die Leute nie unvorbereitet irgendwo reinlaufen lassen. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Seht ihr das? Richtig krass. Warnst du ihn und er hört nicht darauf, wird er ebenfalls sterben, du aber hast dein eigenes Leben gerettet. Wer möchte gerne in der Haut von Hesekiel stecken? Ich nicht. Dank dem Herrn, Gott sei Dank, wir tun es nicht. Wir sind zum Glück keine alttestamentlichen Propheten, sonst hätten wir, glaube ich, ein Problem, oder? Ja. Wir werden nicht zur Verantwortung gezogen wie für einen Mord, wenn wir die Leute nicht vorbereiten und warnen, die Botschaft nicht weitergeben, Gott sei Dank nicht. Aber hier wird klar, dass eine gewisse Verantwortlichkeit dahinter steckt. Die seht ihr hoffentlich. Ich war noch nie so froh, kein alttestamentlicher Prophet zu sein. Ja, wir haben das durch Jesus wesentlich besser im Neuen Testament. Aber die Ernsthaftigkeit bleibt. Es wird auch überprüft werden, inwieweit wir als Christen, den wir dann Jesus angenommen haben, diesem Auftrag nachkamen. Das wird hier im Korintherbrief deutlich. Da heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus. Er kam, um uns zu retten. Von sich aus. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn er sie jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wieder ein bisschen herausfordernd. Ne? Also hier steht, wir sind auf jeden Fall gerettet, wenn wir zu Jesus gehören. Freut euch. Wir haben das ewige Leben. Und hier steht auch, dass alles, was nicht Jesus entspricht, verbrennen wird. Ist auch gut. Man sieht es dann nicht mehr, denn es ist ja vergeben. Es wird also nur übrig bleiben, was wir im Sinne Jesu und für ihn mit ihm taten. Und dafür werden wir noch belohnt werden können. Und das finde ich interessant. Steht ihr? Jesus kam ja sowieso von sich aus. Er hätte ja gar nichts tun müssen. Kam in unsere Welt, um mir gegenüber zu sein, um mich zu retten. Ich habe ja nichts dafür gemacht. Und jetzt kann ich noch dafür belohnt werden, dass ich die Botschaft verbreite. Das ist irgendwie schon toll. Ich habe das überhaupt nicht verdient. Aber es wird hier eben vorausgesetzt, dass wenn ich begriffen habe, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, dass ich nicht einfach sage, danke und das war's, sondern dass ich aktiv werde, dass das mein Leben prägt. Das wird hier vorausgesetzt. Ist bei jemandem da nicht sichtbar, ist er trotzdem gerettet. Aber ihr seht hier im letzten Vers am Ende, das wird komisch sein, man wird es sehen oder man wird es riechen oder so. Vielleicht dampfen die Hosenbeine schon, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Aber er ist auf jeden Fall gerettet. Ja? Jesus hat ja sein Leben, seine Existenz in uns investiert. Gott hat ihn geopfert, vollkommen. Im Korintherbrief steht, ihr seid teuer erkauft. Wer macht so eine Investition, ohne da nichts zu erwarten dabei? Ja, das ist ja völlig, völlig krass und darum geht es eben hier. Wer hat schon mal so Gladiatoren kämpfen sehen in der Arena? In einem Film oder so? Live gibt es das ja nicht mehr. Ja, ich gebe es zu, ich auch. Ja, genau. Die kämpfen ja und kämpfen, irgendwann ist einer unterlegen. Schwert des Gegners an der Kehle und dann ist ja die Frage, geht Daumen hoch oder Daumen runter? Ne? Wenn Daumen hoch geht, ist er begnadigt. Das kam nicht so oft vor. Begnadigt. Das heißt, er ist kein Sklave mehr, er ist frei, er kann ein anderes Leben führen. Jetzt stellen wir uns vor, der steht auf und sagt, herzlichen Dank, aber ich bleibe lieber weiterhin hier als Gladiator in der Arena. Was würdest du sagen? Vielleicht zu viel auf den Kopf gekriegt, ne? Also, ne, das, genau, und darum geht's. Wenn Jesus sagt, ich gebiete dir Gnade, ich komme, um dich zu retten von deiner Sünde. Und wir machen hinterher weiter wie vorher. Das ist, dann sind wir nicht mehr zu retten. Dann haben wir irgendwann nicht verstanden, was eigentlich Gnade ist. Ja? Darum geht's hier. Das Ziel von dem Ganzen haben wir dann hier im Johannesbrief, 1. Johannesbrief. Wunderbar, da heißt es, darin hat die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind auch wir es in dieser Welt schon. Seht ihr das? Was ist denn das jetzt hier? Moment. Ah, super. Ja, ist gut, dass ihr das so gemacht habt, sonst checke ich das gar nicht. Also, ich lese nochmal. Auch darin hat die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind ja auch wir es in dieser Welt. Also überprüf nochmal deine Empfindung. Kannst du mit Zuversicht sagen, jawohl, ich freue mich auf diesen Tag? Denn dann beginnt die Ewigkeit. Dann beginnt diese Welt, in der endlich Gerechtigkeit und Wahrheit regiert. Dann siegt endlich die Gerechtigkeit. Alles kommt ans Licht und wir sind frei. Ist das das Empfinden, das du in Bezug auf diesen Tag hast? Wenn ja, hast du verstanden, ist bei dir durchgedrungen, was Jesus für dich getan hat. Bist du da noch unsicher? Dann bist du mit Jesus noch nicht so ganz klar. Sein Ziel ist nicht, dass wir verloren sind. Er kam und ging in den Tod, damit es nicht dazu kommt. Und damit trotzdem Wahrheit und Gerechtigkeit und Klarheit siegen können. Am Ende wird die Gerechtigkeit sein. Zum Abschluss ein paar schöne Verse aus der Offenbarung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird alles ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist der Horizont. Das ist unsere Zukunft durch Jesus. Die Welt, die wir alle wollen, heute geht es ja stark darum, dass Nachhaltigkeit, Ökologie, dass alles miteinander im Einklang ist und. Es wird kommen, so wie Gott es am Anfang gedacht hat. Wissen als Verantwortung nicht Macht.